Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Jean Ziegler, Sie schreiben Ihrem neuesten Buch vom Hass von der dritten Welt auf den Westen, der wächst. Und wenn man nichts macht gegen das, dann könnte das eine sehr gefährliche Situation werden, schon bald einmal. Sie sind selber viel in der dritten Welt gereist. Haben Sie selber auch? Sind Sie konfrontiert mit solchen Hassäusserungen?
Natürlich, zuerst muss man Ihnen sagen, was die dritte Welt ist. Das sind 122 Länder in der südlichen Hemisphäre, wo zwei Drittel der Menschheit leben, 4,9 Milliarden Leute von denen 6,7. Nein. Und denen geht's häufig hundselend. Die leben unter der Tyrannie vom westlichen Finanzkapital. Letztes Jahr haben die 500 grössten westlichen Konzerne alliert mit chinesischen und indischen Konzernen, die integriert sind ins Ausbeutungssystem. Die 500 grössten Privatkonzerne haben 52% vom Weltbruttosozialprodukt kontrolliert, also von allen Reichtümern, die auf der Welt produziert werden, in einem Jahr. Die haben eine Macht, wie es nie ein König, nie ein Papst, nie ein Kaiser hatte. Und die Leidtragenden, das sind die Völker des Südens. Und der passiert jetzt etwas ganz Unvorhergesehenes, nämlich es entsteht Widerstand, Bruch, Hass, Hass auf den Westen, der Titel von meinem Buch, mal schockierend sein, aber es gibt zwei Arten von Hass. Einen, wo man nicht weiter davon reden.
Auf den komme ich dann ich werde jetzt einmal darauf zurückkommen. Den Hass machst du dann Sie, Jean Ziegler, reisen viel dort. Ja. Sind Sie selber auch mit solchen Äußerungen konfrontiert?
Ja, und wie? Natürlich.
Was also, hören Sie denn?
Also, ich war 9 Jahre in der Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung vom UN-Menschenrechtsrat, von der UNO. Und jetzt bin ich Vizepräsident vom Beratenden Ausschuss vom UNO-Menschenrechtsrat und bin sehr, sehr häufig auch in Mongolei, in Somalia, in Bangladesch und so weiter. Und der spürt man, oder in Südamerika zum Beispiel, wo das erste Mal in Bolivien, nehmen wir das letzte, eine von der letzten Missionen, in Bolivien, das erste Mal seit 500 Jahren, ist ein Indianer demokratisch gewählter Präsident und tut das ganze Land total reformieren, meine Konzerne, die westlichen Erdölkonzerne, übernehmen und führt das Land wirklich zu einer freien, plurinationalistische Nation durch einen Bruch, durch einen Hass auf die westliche Ausbeutungsorganisation. Aber jetzt muss man sagen, es gibt drei Quellen.
Ich komme auf diese Quellen. Ja. Nochmal die Frage, ja. Haben Sie Jean Ziegler auch gehört? Du bist auch so einer. Gehörst du auch zu denen?
Nein. Es ist ja nicht, ich bin ja dort in der UNO-Funktion, auf Mission. Dazu bei den Intellektuellen oder bei den Staatschefs, wo ich muss besuchen, die haben ja meistens vor sich mein Curriculum weitergeben, wissen, was meine Positionen sind seit 30 Jahren, nämlich gegen das Ausbeutungssystem. Alle 5 Sekunden stirbt ein Kind vor Hunger auf dieser Welt, ein Kind unter 10 Jahren. Während wir jetzt reden, sterben Kinder, dass ich gegen das System bin, gegen das Ausbeutungssystem. Und deshalb begegnen mir die Leute eigentlich mit einer gewissen Sympathie und mit einem gewissen Vertrauen. Aber dort ist ja nicht das Problem.
Also auch die auf der Straße, wo Sie mit ihnen Kontakt haben, wenn Sie in ein Restaurant gehen, dann kennt man sie vielleicht dort und sagt, das ist der Ziegel, der ist okay.
Nein. Also, wenn ich in La Paz in einem Restaurant bin, dann bin ich so anonym wie irgendjemand. Ich sage aber, wenn ich beim Evo Morales bin, oder wenn ich beim Chavez bin, oder beim Correa bin in Ecuador, dort habe ich einen kleinen Vorteil wegen den Büchern, wegen meiner Stellungnahme, wegen dem Kampf, also Kampf ist ein grosses Wort, den ich geführt habe, doch über gewisse längere Zeit als Professor, als Nationalrat, als Buchautor. Und meine Bücher sind übersetzt auf Spanisch, auf Arabisch und so weiter. Aber nur dort, auf diesem Niveau.
Jetzt ist es so, Sie haben ja gerade vorhin gesagt, Jean Ziegler, Sie haben immer gegen den kapitalistischen Westen angeschrieben, kritisiert in allen möglichen Büchern immer wieder. Und jetzt aber, wenn man das neueste Buch liest, hat man Sie gesehen, irgendwie, dass sich etwas geändert, verschärft hat, der Hass. Ja. Ist das neu für Sie? Ist das etwas, was seit dem
Das hat mich unglaublich überrascht. Das Buch ist eigentlich ist genährt. Das ist gar kein Sinn, etwas anderes zu sagen. Von meinen Erfahrungen im Menschenrechtsrat. Von dem totalen Zusammenbruch vom Dialog zwischen Süden und Westen. Und es gibt zwei Arten von Hass. Eine, wo man gar nicht weiter davon reden, das ist der pathologische Hass von Al-Qaida, Terroristen und so weiter.
9/11 zum Beispiel.
Nein, das ist furchtbar, das ist organisiertes Verbrechen. Das wird im Buch nicht analysiert. Was aber analysiert wird, ist der vernunftgeleitete Hass, der Wille zum Widerstand, zum Bruch, zur Identitätsfindung von den Völkern vom Süden, wo jetzt zu ganz neuen politischen Konstellationen und Machtbeziehungen führt, aber eben auch leider zum Ruin vom Dialog innerhalb von UNO. Ich gebe euch ein Beispiel. Im Jahr 2000 sind 192 Staatschefs von der UNO, also von der Staat, die UNO ausmachen, zusammengekommen und haben die 8 grössten Tragödien, die die Menschheit inventorisiert vom Hunger zum Analphabetismus, zur Umweltzerstörung, zur Frauendiskrimination und so weiter, zum verseuchten Wasser, haben die 8 Tragödien inventorisiert und haben gesagt, bis ins Jahr 2015, also zu Beginn von diesem Jahrtausend, müssen die Tragödien eliminiert werden oder jedenfalls kontrolliert werden, eliminiert werden, Hunger halbiert werden, zum Beispiel. Das kann nur durch Zusammenarbeit zwischen der Herrschaftsklasse vom Süden, vom Westen und den Völkern vom Süden passieren. Im vertrauten Dialog. Und das ist nicht passiert. Der Dialog ist zusammengebrochen und keines von diesen sogenannten Millenniumszielen, von diesen fürchterlichen Tragödien, wo die Leute im Süden plagen, ist irgendwie in der Nachbarschaft von irgendeiner Lösung.
Also, nicht, ist gar nicht
du noch ist ruiniert. Aber woher kommt das? Es kommt von der Doppelzüngigkeit vom Westen im Menschenrechtsrat. Beispiel 12. Januar von dem Jahr. Die israelische Massaker in Gaza, gegen das Ghetto von Gaza, gegen die Zivilbevölkerung in Gaza. Der Menschenrechtsrat hat gesagt, das muss stoppen am 12. Januar. Der Staatsterror von Israel muss gestoppt werden, aber auch der Terror vom Hamas mit den Raketen auf Südisrael muss gestoppt werden. Die westlichen Botschafter haben die Resolution nicht akzeptiert. Ein Monat später war eine Sondersession über Darfur, wo eine islamische Diktatur fürchterlichen Völkermord betreibt im Westsudan gegen 3 afrikanische Völker seit 4,5 Jahren. Und dann haben die Leute im Süden, die Botschafter von der südlichen Hemisphäre, die arabischen, afrikanischen, latinamerikanischen Botschafter, gesagt, was? Intervention, Blauhelme im Darfur, Verurteilung des Krieges in Darfur, kommt gar nicht in Frage. Die haben ja bei Gaza oder dagegen gestimmt. Jede Intervention, jede Verurteilung von den israelischen Massakern. Und die Doppelzüngigkeit vom Westen, die Glaubwürdigkeit der Menschenrechte ruiniert, die ist einer der Gründe, einer der Quellen von dem Hass. Dann gibt es eine andere Quelle, das ist das verwundete Gedächtnis der Sklaverei, der Kolonialmassaker, wo plötzlich ganz mysteriös nach Generationen und Generationen aufbricht und politisches Bewusstsein wird und Forderung und nach Entschädigung und Entschuldigung.
Und wenn ich Ihr Buch richtig sehe, Jean Ziegler, quasi die Fortsetzung findet im Verhältnis von der Länder von der ersten Welt, von der globalisierten Unternehmen zu den Drittweltstaaten heute. Das ist eigentlich etwas Neues, gleich mit anderen Ausdrucksformen und vielleicht noch brutaler, nach Ihrer Einschätzung.
Ja, genau. Heute, lange Zeit hat sich der Westen definiert religiös. Also 1187, Schlacht vor Jerusalem, der Saladin in der Chronik schreibt, die christlichen Ritter, also gut, jetzt gibt es ja keine Christen mehr in Europa, das gibt es noch ein paar in Amerika, aber hier gibt es ja fast schon. Und nachher während der Kolonialbesetzung, oder während dem triangulären Verkehr, Sklavendeportation, Kolonialbesetzung von der Osteuropäischen Gebiet, sind die Weissen gewesen. Jetzt haben aber die Weissen, das klappt heute auch nicht mehr, weil ganz grosse Völker, Perser sind weiss, Türken sind weiss, periphere Völker und libysche Berber sind auch weiss. Heute tut sich der Westen definieren durch das Kapitalistische, über die Finanzdiktatur, die globalisierte Finanzdiktatur der westlichen Konzerne. Das ist die Definition heute. Der Fernand Braudel, der grosse französische Historiker, hat die formuliert. Das ist heute die Definition vom Westen. Die Weissen sind 12,8% der Weltbevölkerung heute. Nicht mehr, sie sind nie mehr seit dem 16. Jahrhundert als 23% gewesen. Und die beherrschen seit 500 Jahren die Welt, plündern sie, akkumulieren bitte so aus. Und das ist fertig jetzt.
Jetzt zeigen wir gerne auf die Vereinigten Staaten und die Firmen, die dort sind, Europa. Sind denn die besser? Historisch gesehen, die europäischen Länder, oder sind die genau im gleichen Boot? Genau
nein, das gehört, die Euro-Atlantische Welt ist jetzt das Gleiche.
Und die Schweiz? Die Schweiz.
Ja, die Schweiz ist erstens eine uralte Demokratie. Eine uralte Demokratie ist die 11. Industriemacht der Welt, die 5. Finanzmacht von der Welt, hat ein unglaubliches Imperium. Die schweizerischen Konzerne, das sind grosse, grosse imperialistische Mächte auf dieser Welt. Wir haben leider einen sehr, sehr schwachen Staat, der die Konzerne nicht kontrolliert in ihrer Praxis, wo häufig mörderisch und ausbeuterisch ist, in Lateinamerika, in Afrika und in Asien. Aber die Schweiz gehört zu dem Westen. Ich muss sagen, im Menschenrechtsrat hat die Schweiz eine Brückenfunktion. Das muss ich sagen, dass Frau Galmiré zum Beispiel eine unglaublich couragierte Menschenrechtspolitik macht im Menschenrechtsrat und probiert zu vermitteln zwischen der Europäischen Union, Amerika und den Ländern vom Süden. Probiert eine Mittelposition einzunehmen, eine Brücke bauen zwischen diesen zwei Hälften von der Welt. Hin und wieder gelingt es bei einem bestimmten Punkt. Aber meistens ist es ein Sisyphus-Unterfangen. Aber die Schweiz verdient Respekt ihrer Menschenrechtspolitik.
Aber was sie sonst macht, eben, was die schweizerischen Unternehmungen machen, geht das gleiche Boot. Die,
total,
jetzt
ja,
haben wir
klar.
Ja, jetzt
also, hat der Herr Rospel sei Menschenfreund oder der Herr Brabeck sei ein Freund
der Herr der Menschheit.
Die beiden Herren lassen wir jetzt mal weg. Weniger unter Merz, oh nein.
Ja, die lassen wir jetzt mal weg, die drei Herren unterdessen, sonst geht es noch langsam weiter. Jetzt hat die Schweiz in den letzten paar Wochen und Monaten plötzlich die Erfahrung gemacht, dass sie auch zum Objekt wird von Aktivitäten. Von einem Herrscher in einem von diesen Ländern im Süden, Gaddafi. Ja. Ist das jetzt die Retourkutsche, für das die Schweizer machen? Und ist das jetzt der Hass, der da durchschlägt und irgendwie unser Land auch prägt?
Das ist eine komplizierte Frage. Erstens ist Geiselnahme, das sage ich von Anfang an,
Schweizer Bürger... Ich kann das Wort bewusst vermeiden.
Geiselnahme ist unakzeptabel, was immer auch die historischen, ideologischen Vorwände sind. Das darf nicht sein und die zwei Schweizer müssen zurückkommen. Punkt. Bevor das passiert, kann man nicht verhandeln und die ökonomischen, wir sind ja der viertgrößte Investor, haben einen Investitionsschutzvertrag. Das Schiedsgericht muss tagen nachher, aber zuerst müssen die Geiseln zurückkommen. Wir sollten vor allem vermeiden, dass der Herr Merz noch das dritte Mal nach Libyen oder also mit libyschen Leuten zusammenkommt. Aber wenn das passiert, das ist schwierig zu sagen, weil jetzt der Konflikt dem Gaddafi unglaublich dient. Ihr wisst, dass unter dem Druck vom Präsident Bush, im letzten Jahr vom Präsident Bush, hat der Gaddafi, also Libyen, Libyen ist nicht einfach Gaddafi, sondern es ist kompliziert. Die Machtstruktur ist kompliziert. Es ist eine Allianz zwischen 5 grossen Wüstenföderationen, Beduinenföderationen und der Küstenbourgeoisie, meistens von Benghazi, Tripoli und so weiter, meistens andalusischen Ursprungs. Das ist die Allianz, die Libyen ausmacht, die ja erst seit 1943 jetzt existiert Libyen. Und der Revolutionsrat, der die Macht übernommen hat, am 1. September 1969, und wo der junge Oberst Gaddafi, 27, jetzt der Präsident ist davon, die haben jetzt 40 Jahre lang eine sogenannte, das klingt so schematisch, sogenannte antiimperialistische Politik, also für Befreiungsbewegungen gegen die westlichen Herrschaftsschichten geführt. Und plötzlich wird der Gaddafi gezwungen, durch den Bush, unter Androhung massiver Bombardamente, das Nuklearprogramm aufzugeben, die Allianzen zu wechseln und sich am Westen unterzuordnen. Und das kann er ja nicht vermitteln, seiner öffentlichen Meinung. Und jetzt kommt der Konflikt mit der Schweiz wie geschenkt für Gaddafi. Und die Schweiz hat ein grosses Prestige im Maghreb. Zu Recht ist es ist ein geschätztes, grosses westliches Land. Und jetzt holt der Gaddafi oder also der Revolutionsrat auf die Schweiz ein und kann damit seine öffentliche Meinung beweisen, dass er sich ja dem Westen nicht unterwirft.
Ist denn jetzt der Vorgang, der Vorgang, der abgelaufen ist, der nach wie vor abläuft, dass nämlich die beiden Leute immer dort noch festgehalten werden? Genau das, was Sie Jean Ziegler und dem Titel «Hass auf den Westen» beschreiben, oder ist das etwas anderes?
Nein, das ist eine Illustration von meinem Buch «Der Hass auf den Westen».
Aber ist das jetzt der rationale Hass, oder ist das nicht vielleicht doch eher im Bereich des Terroristischen? Sie sagen selber, es ist Unrecht.
Aus dem rationalen Hass raus kommt eine Befreiungsbewegung, kommt Widerstand, kommt der Evo Morales, kommt der Hugo Chavez, Frias und so weiter, kommt sicher nicht der Gaddafi. wo ein Unrechtsstaat ist. Es ist keine Diktatur, weil der Gaddafi die vier anderen Stämme ja nicht beherrscht. Der Gaddafi sind der kleinste gegenüber den Dschaludi, den Hamadi. Sie sind weitaus der kleinste Schiedsrichterstamm unter den fünf grossen Beduinen-Föderationen. Also er hat eine unstabile Macht. Er hat zum Beispiel Entscheidung einführen. Es ist nicht gelungen. Es ist ihm nicht gelungen. Also zum Beispiel, es ist keine Diktatur, aber es ist ganz sicher keine Rechtsstaat. Und deshalb ist es auch nicht der rationale Hass, den er hervorbracht hat.
Gut, jetzt ist es so, dass der Gaddafi wahrscheinlich wirklich nicht unbedingt eine Lichtgestalt ist. Ist er irgendwie symptomatisch für eine Reihe von Herrschern, die man vor allem in Afrika, aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel Myanmar sieht oder auch sonst in Südamerika hat es die gegeben, die krankhafte Züge haben und selber als Herrscher mehr kaputt machen oder gleich viel kaputt machen wie europäische, amerikanische Staaten lang gemacht haben. Das ist nicht das SVP-Argument. Sie kennen keine Position von Hans-Magnus Enzensberger in seinem Buch über Bürgerkrieg, der sagt, dort unten hat es Leute, die mehr kaputt machen, als bis jetzt kaputt gemacht worden ist. Ist denn das so ein Fall? Die machen ihren Fortschritt selber und unterminieren den mit solchen Aktionen. Der Gaddafi als Beispiel, ein Idi Amin wäre früher noch mehr verdient.
Nein, das ist etwas ganz anderes. Der Gaddafi ist etwas ganz, ganz anderes.
Ich will nicht direkt mit dem verdienen.
Nein, der also, das ist die Jamaria Arabia von Libyen, also der Volksstaat von Libyen, die hat seit der Senussi-König gestürzt worden ist, das war ein Satellit von der englischen Besetzungsmacht, durch die freien Offiziere, also seit 69, seit 40 Jahren, hat Libyen unglaubliche materielle Fortschritte gemacht. Unglaubliche Schulen, Spitäler, Wiederverteilung vom Volkseinkommen, ist ein mächtiger, ganz mächtiger Staat geworden unter den 53 Staaten vom afrikanischen Kontinent. Also das ist sicher nicht ein Lotterbude, wo sich da...
Die Beispiele, die so einen Enzensberger meinte, gibt es. Das können Sie nicht bestreiten, oder?
Was ganz sicher und ganz fürchterlich ist, das ist Korruption. In meinem Buch gibt es ein ganzes Kapitel über Nigeria zum Beispiel. Das ist der achtgrößte Erdölproduzent der Welt, 2,2 Millionen Barrel. Der wird regiert seit 1966 von immer abwechselnder Militär kommt da. Eines vom Norden.
Muss ich intervenieren mit Blick auf die Uhr. Können wir nicht das ganze sechsseitige Kapitel im Buch da erzählen lassen?
Und die Korruption ist aber induziert von Shell, von Total und so weiter, durch die Korruption eine demokratische auf allgemeine Interessen ausgerichtete Regierung verhindern,
gut,
damit Plünderung kann
weitergehen. Kurz von dem zweitletzten Kapitel. Ja. Wer soll jetzt etwas ändern, Jean Ziegler, dass das aufhört, dass der Hass zurückgeht und aufhört? Wer soll etwas ändern?
Hoffnung. Mein Buch ist ein Buch der Hoffnung am Schluss. Weil im Westen, jenseits von der Herrschaftsideologie, von der neoliberalen Wahnidee, gibt es eine Zivilgesellschaft. Gibt es Nichtregierungsorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften, ATTAC, Greenpeace, Amnesty, unglaubliches Erwachen. Der Aufstand vom Gewissen, das spürt man. Aufgrund nur, nicht Ideologie, irgendwie politisches Parteiprogramm links oder was immer, oder extrem links oder rechts, sondern aufgrund vom im kategorischen Imperativ. Ich bin der andere B. Oder wie der Immanuel Kant sagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Das merken mehr und mehr Leute, die eine radikal solidarische Aussenpolitik wollen, mit den Völkern vom Süden, die einen neuen planetarischen Gesellschaftsvertrag wollen, die nicht mehr Entwicklungspolitik wollen, aber viel weniger stellen wollen, zulassen, dass weiterhin plündert wird in den 122 Ländern von der sogenannten Dritten Welt. Und der ist eine ganz unglaubliche Hoffnung in dieser Bewusstseinsbildung bei uns in der Schweiz. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da alles passiert an sozialen Bewegungen bei uns. Welcher Reichtum, welche Solidarität, auch ganz konkret durch dass man Geld gibt, der das um und so weiter unterstützt bei volksnahen Bewegungen, Basisprojekten und so weiter. Es ist unglaublich, was die Schweiz da auf dem Niveau vom Volk, vom öffentlichen Bewusstsein leistet.
Sie, Jean Ziegler, leben mit dem Bewusstsein, dass Sie mit dem Schreiben und Publizieren von diesen Büchern genau diese Bewegung vorantreiben. Der Grund, dass Sie schreiben.
In meinem Büro ist ein Foto. Das ist der Bertolt Brecht auf einer Bank in Berlin, beim Dorotheenfriedhof, mit dem offenen Buch auf den Knien. Und darunter steht Bertolt Brecht bewaffnet. Und mein Buch, «Der Hass auf den Westen», sollte eine Waffe sein. Eine von vielen. Eine Waffe sein zum Aufstand des Gewissens bei uns. In der Demokratie gibt es keine Ohnmacht, keine Entschuldigung für nichts zu tun.
Jetzt machen Sie Lesungen im Land übereinander, ja. Gehen auch auf Deutschland überall. Lesungen sind ausverkauft, zum Beispiel die Leute gehen dorthin. Aber so eine vage Vermutung, dass die Leute auf den Ziegler da mal anschauen und dann zufrieden und gut gestärkt mit einem guten Gefühl im Bauch heimgehen. Einfach, dass sie mal gesehen haben und gar nicht so viel gescheiter geworden sind. Die Verdacht beschleicht sie nie.
Nein, den Verdacht könnt ihr evakuieren. Es gibt nämlich nicht Lesungen oder irgendeinen so einen Professor, der da etwas ex cathedra erzählt, sondern das sind Diskussionen von, für mich, ich weiß nicht, wie es für die Leute ist, aber für mich unglaublich fruchtbar, unglaublich wichtig, Diskussionen, Erfahrungsaustausch mit den Leuten, die in grosser Zahl, das stimmt, kommen in Berlin, in Wien, in Bern ist es das Gleiche gewesen. Da bin ich natürlich zufrieden, aber ich lehre viel. Das sind Diskussionen, demokratische Diskussionen aufgrund von Lebenserfahrungen, die häufig unglaublich reich sind, reichhaltig sind von ganz konkreten Menschen bei uns. Und deshalb sind die, hat das Buch wahrscheinlich schon Sinn.
Und jetzt noch ganz einen plumpen Exkurs ins Geld durch. Ja. Der Verlag, der das Buch gegeben hat, wird da wahrscheinlich einige 10'000 von diesen Büchern verkaufen, nehme ich an. Ich habe jetzt nicht angeschaut, was die früheren Bücher für Auflagen hatten, ob die nicht ganz knapp Geld dabei hatten. Der Verlag irgendwann einmal irgendetwas gemacht, um einen Teil von dem Geld in die dritte Welt zu schicken. Da verdient die einfach daran, dass sie für einen besseren Zweck eintreten.
Ja, grosse Verleger, das stimmt. Der Bertelsmann in Deutschland, der Albin Michel in Paris, Peninsula in Marida und so weiter, Harcourt Brace in New York, die verdienen sicher Geld. Was die Autorenhonorare anbetrifft, die sind ja blockiert, weil ich 9 Prozesse am Haus hatte, wo meine Immunität ist aufgehoben wurde. Ich habe immer noch Schulden bei ein paar Betrieben und Leuten, die mich wirklich probiert haben, fertig zu machen, zu ersticken mit dem Finanzargument, mit den Entschädigungen in Kredit.
Also Sie haben nichts davon, aber die Verlage
können nichts davon, etwas wegschicken. Ich habe nichts davon, oder? Wenn ich einen Vortrag mache, geht es an der das um. Aber also von diesen Büchern habe ich... Aber das ist ja nicht das Problem. Das ist ja nicht das Problem.
Die Prozesse
waren wichtig, sie haben einen pädagogischen Wert gehabt, auch wenn ich sie verloren habe. Und in der Schweiz haben wir ja Freiheitsrechte. Ich bin ja Privilegierte unter den Privilegierten, genau wie dir auch. Wir sind am Leben, haben «Connaître l'ennemi, combattre l'ennemi», den Feind erkennen, den Feind bekämpfen. In der Demokratie ist das möglich. Freiheitsrechte sind reell in der Schweiz. Sind reell. Und wir haben die Möglichkeit, auf das Kollektivbewusstsein einzuwirken, probieren zu überzeugen. Und die Arbeit, auch wenn sie millimeterweise vor sich geht, hat meiner Ansicht nach schon einen Sinn, obschon man ja nie weiss, was die Früchte sind von den Bäumen, die man pflanzt.
Da wäre dann die Frage, ob die Arbeit, die da millimeterweise vorwärts geht, mit dem Wachstum von dem Hass, den man am Abend geredet hat, mag mithalten oder nicht? Kurze Antwort zum Schluss, Schon Ziegler.
Der Hass der Völker vom Süden gegen den doppelzüngig, ausbeuterisch Westen, nicht die Völker vom Westen, sondern die Herrschaftsklasse vom Westen, der ist unglaublich und steigt. Das spüre ich in der UNO, das spüre ich, wenn ich in Lateinamerika bin oder in Asien bin und so weiter. Der steigt unglaublich. Und wenn wir nicht erwachen jetzt, wenn wir nicht das verletzte Gedächtnis akzeptieren, Entschädigung leisten und Entschuldigung leisten, wie es die Völker verlangen für die vergangenen Massaker, dann gewinnt der pathologische Hass. Dann gewinnt der kriminelle pathologische Hass und nicht der Hass, der friedliche, demokratische Widerstandsbewegungen in die Welt setzt. Es ist ein Kreuz. Wir sind an einem Kreuzweg jetzt. Absolut ein Kreuzweg
und was
in der
man
internationalen
sagen,
Gesellschaft.
Was man sagen kann, schon sicher, Sie machen das, was einer allein kann machen. Besten Dank für das Gespräch.
Merci vielmals.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.